das mache, umso mehr denke ich, wie intelligent Pferde sind, auf ihre Art und Weise. Mhm. Sind natürlich, die können nicht rechnen und schreiben, aber die können viel mehr wahrnehmen, als wir oft so wahrnehmen. Ja, die reagieren so unmittelbar. Also die sind schon wunderbare Lebewesen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Pro Horse Talk. Mir gegenüber sitzt ein ganz besonderer Gast oder Gästin, wie sagt man es heute, ich weiß es gar nicht, und zwar meine Mutter. Hallo Mama.
Ja, hallo Linda.
Also für alle, die es nicht wissen, Petra Roth-Leckebusch sitzt mir gegenüber. Es ist, ich glaube, dass ich heute auch noch was über unsere Geschichte lernen werde, wo ich mich sehr drauf freue. Und es ist natürlich ein bisschen eine andere Begegnung. Wir begegnen uns jeden Tag im Alltag. Und besprechen immer viel, meinerseits oft im Laufen. Sei denn, ich komme ins Büro und nehme mir Zeit, weil du ja viel im Management bei uns im Büro sitzt. Und ja, wir fangen einfach mal ganz vorne an, wie bei allen anderen. Wo bist du groß geworden? Wie bist du zum Reiten gekommen?
Ja, ich habe, erstmal muss ich sagen, ich bin begeistert hier, wie du die Technik beherrschst. Ja, dass du das so machst, überhaupt die Podcasts, habe da einige auch gehört, finde das sehr spannend, sehr interessant. Wie bin ich dazu gekommen? Also Tiere waren immer schon mein Ding und mein Vater war ja Arzt und später in der Industrie tätig und meine Mutter Hausfrau, also wir hatten zu Hause auch keine Pferde. Aber wir hatten immer Tiere und ich habe immer gerne Tiere gehabt. Und zum Abitur habe ich dann tatsächlich mir ein Pferd wünschen dürfen. Und dann habe ich ein Pferd bekommen, weil Abitur war keine Option bei uns. Das musste ich machen. Mein Vater war Akademiker, es war dem wichtig. Und dann habe ich auch erstmal Germanistik und Philosophie und Pädagogik studiert und habe eben dieses Pferd gehabt. Und das war ja mehr oder weniger durch Zufall eine Appaloosa-Stute. Damals, ich wollte einfach nicht so ein großes Pferd, ich wollte so ein Pferd um 1,50 rum. Ich habe ja reiten gelernt, im Grunde auf Ponys im Gelände. Und dann bin ich per Zufall nach Haus Grund gekommen, was hier bei uns in der Nähe ist, bei Overath. Also ich komme ja aus Remscheid, ich habe damals in Remscheid gewohnt. Und dieses Gestüt Haus Grund hat die ersten Appaloosas mit aus USA geholt. Und dann habe ich mir alle möglichen Pferde angeguckt, Norweger, Connemaras, alles mögliche, was so in der Größe war. Und dann habe ich diese Stute geritten auf Haus Grund, diese Appaloosa-Stute, die eigentlich ziemlich hässlich war. Das habe ich mich auch, habe ich mir immer sagen lassen müssen. Aber da habe ich mich einfach drauf wohlgefühlt. Und dann habe ich die gekauft. Damals auch schon für relativ viel Geld, damals 10.000 Mark, das war eigentlich viel Geld für so ein Pony. Und ja, dann habe ich versucht, reiten zu lernen, weil ich eigentlich dachte, ich könnte reiten, weil ich da in meinem Gelände rumgeritten war. Aber ich konnte gar nichts. Ne?
Konntest dich drauf halten.
Ja, genau. Ich konnte drauf sitzen, aber ich hatte gar keine Ahnung im Grunde, weil diese Ponys natürlich immer hintereinander herliefen. Ich musste ja nie irgendwie wirklich einwirken. Und dann habe ich aber Glück gehabt, im ersten Stall hatte ich eine nette Reitlehrerin, die kam von der Rennbahn und die war ziemlich offen für alle Pferderassen und die hat dann gesagt, na gut, wenn du jetzt Western reiten willst, dann gucke ich mal, aber Reiten ist ja Reiten, das musst du erstmal lernen zu sitzen und zu einzuwirken und ja, die hat mir viel beigebracht, das war gut. Und ich bin dann von Anfang an ins Gelände geritten. Hatte auch nie die Ambition, irgendwie Profi zu werden. Also ich wollte einfach gern ein Pferd haben, hatte Spaß. Genau, und dann habe ich eben später, ein, zwei Jahre später, deinen Vater kennengelernt. Und er war ja Reiter und auch Dressurreiter und hatte eben klassische Ausbildung. Und so hat sich das entwickelt, dass ich dann doch mehr mit Pferden gemacht habe.
Aber ihr habt euch ja, deine Stute hieß?
Descher.
Genau, wir hatten Descher und Schauk, die habe ich auch noch kennengelernt, die beiden Epi-Stuten.
Genau.
Du sagst hässlich, weil das so typisch so weiß gewordene Pferde mit wenig Schweif und Mähne wären, ne? Also diese so helle Typen von Epis, wenig behangen. Und durch diese beiden Appaloosa habt ihr euch ja auch kennengelernt im Endeffekt, ne?
Nee, die Schauk haben wir dann später dazu gekauft. Ah. Also damals ritt der Lutz immer schon Pferde von anderen Leuten, hatte kein eigenes Pferd. Wohl doch, der hatte dann auch mal eigene Pferde, aber hat auch viel eben andere Pferde immer schon geritten. Und ja, ich habe den im Grunde zum Westernreiten gebracht. Ich habe dann, weil ich mehr lernen wollte, bin ich zum Randy Phillips gegangen, der war damals in Wuppertal. Aber der Randy war ein guter Pferdemann, aber der war eigentlich so ein Rodeo-Reiter aus USA, wirklich ein Cowboy, ja, also von Reitlehre und so systematischem Training, und hatte der auch nicht wirklich den Plan, ne? Und der hat mir aber dann mal einen anständigen Sattel besorgt, weil der erste Western-Sattel, den ich hatte, das war ein ganz, ganz billiger, da hatte ich auch keine Ahnung. Der hat mir dann mal einen guten Sattel besorgt und gute Ausrüstung und hat mir so ein paar Grundlagen beigebracht. Aber das war schon sehr, ja, sehr raues Reiten, so, ne?
Wir reden jetzt so von Ende der 70er Jahre,
genau, oder? Ich habe die Dasher 78 gekauft, ja, genau. Und ja, aber dann habe ich da, also ich fand Westernreiten einfach gut, auch nicht zuletzt. Ich bin natürlich auch Englisch geritten, also ich bin diese Ponytruppe geritten. Und dann die Frau Leib in Wuppertal war das, sie hatte so eine Truppe von Norwegern. Und dann habe ich auch mal gedacht, ich muss mal Englisch reiten lernen. Dann bin ich mal zeitlang in Wuppertal-Suttberg in den Reitverein gegangen. Da gab ein evangelischer Pastor, der ritt ganz gut, der gab da Jugendunterricht. Aber das war halt schon so, wie das früher war. Pferde in Ständern und die bockten und die gingen durch. Jede Reitstunde fiel einer runter. Und man wurde auch angebrüllt eigentlich. Und ja, es hat mir einfach nicht so richtig Spaß gemacht. Da ging ich doch immer mit Angst hin, weil ich immer gedacht habe, Gott, welches Pferd kriegst du heute? Weil gewisse Pferde flogst du immer von runter. War einfach normal. Und da habe ich gedacht, nee, also ich will eigentlich Spaß mit dem Pferd im Gelände haben. Ich will mich nicht gegen Geld anschreien lassen. Ja,
ja, das von früher der andere Ton, die andere, auch wahrscheinlich Abteilungsreiten mit Ausbindern,
ja,
etc.
Ja,
ne?
Also das war schon ziemlich übel, muss man sagen. Die Pferde konnten auch im Nachhinein, muss ich ja sagen, die können einem nur leid tun, wie die da gehalten wurden. Ja, die standen im Ständer, konnten sich nie frei bewegen. Kein Wunder, ne, dass die dann mal bockten. Ja.
Also durch die Appaloosa-Schute bist du durch Zufall zum Westernreiten gekommen.
Genau.
Hättest du dir damals ein gutes Barockpferd gekauft?
Ja, wahrscheinlich, genau. Weil die Western geritten waren, das muss ich auch Westernreiten lernen. Da habe ich mich damit beschäftigt. War damals ja sehr in den Anfängen. Mhm. Und dann kamen eben später Jean-Claude Disley und Piet Kreinberg. Das waren so die ersten Westernreiter, die man sich wirklich gut angucken konnte, die einem auch was erklären konnten. Und so hat sich das entwickelt. Ich bin, du hast mich ja gefragt, wann ich in den Verbänden bin. Also ich bin, glaube ich, zur EWU. Schon 81 bin ich da Mitglied geworden. Oder auch erst bei der DQA. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube, nee, EWU 84, DQA 81. Ich bin da sehr früh in die Verbände. Mhm. 79 schon in den Epi-Verband. Mhm. Ne, durch die Epi-Stute. Also, aber das war eben alles sehr im Aufbau. Und die Leute hatten schon wenig Plan zum Teil, muss man einfach sagen. Ne?
Ja, weil die absolute, wir sind immer noch die absolute Minderheit, aber damals natürlich als Exoten ganz frisch aus USA.
Genau.
Ne? Deswegen sage ich immer, ich bin ein Westernreiter der ersten Stunde, weil ich ja so die erste Generation bin. Ich bin 84 geboren, weil das überhaupt möglich war. Vorher gab es das ja gar nicht wirklich in Deutschland. Ne? Ja, und wie seid ihr dann auf die verrückte Idee gekommen? Ich habe mal irgendwann so einen Artikel gefunden hier von der OVZ, von der Oberwilchen Zeitung, dass ihr mit exotische Pferde hier ansiedelt.
Ja, genau. Und dann muss ich sagen, hat der Lutz sich aber auch fürs Westernreiten interessiert. Hat ihm auch Spaß gemacht. Und dann sah ja, meine Eltern hatten eine Firma und die hatten auch ein bisschen Geld und die konnten uns auch unterstützen. Lehramt kriegte man damals keine Stellen. Die wollten alle die Lehrer loswerden. Die hatten eine Lehrerschwemme und dann kriegte man gesagt, also ihr könnt, weiß nicht, bis zu 6-7 Jahre warten, bis ihr eine Referendarsstelle kriegt. Und dann kam eben die Idee auf, weil wir auch immer mehr Leute hatten, also Herr Lutz damals, ich konnte ja nichts, die Unterricht haben wollten und die ihn fragten und machten. Und dann haben wir gedacht, ja, wäre vielleicht eine Idee, so einen Reitstall aufzumachen. Und dann wollten wir aber erst in Wuppertal einen aufmachen. Ich sage ja, 81 kam der Fabian ja schon zur Welt, erste Kind, du dann 84. Und dann haben wir gesucht und gesucht, war aber nichts zu kriegen. Also keine Anlage, wir wollten was, wo man auch ausreiten kann, wo man auch Weiden hat für die Pferde. Und das war in Wuppertal nicht zu finden. Und dann per Zufall über Bekannten, der hat uns erzählt, hier in Mümbrecht wird ein Reitstall versteigert. Und den haben wir uns angeguckt. Man war alles im verbotenen Zustand ja damals, aber es war eben Land dabei und es war eine Reithalle dabei, was eben damals auch ganz schwierig war. Man fand nichts mit Halle und Hallen wurden überhaupt nicht genehmigt.
Das ist ja heute noch so, ne?
Ja, aber heute hier im Umkreis sind so viele Hallen gebaut worden in den letzten Jahren. Aber damals haben wir eine Anfrage bei verschiedenen Anlagen gestellt. Hallen waren nicht dran zu denken, dass man eine Genehmigung bekam. Ja, und dann hat tatsächlich, als ich im Krankenhaus war mit dir, du warst ja ein Kaiserschnitt, hat meine Mutter mit dem Lutz zusammen hier in Waldbrühl diese Anlage ersteigert. War, glaube ich, auch der einzigste Bieter.
Zwangsversteigerung war das.
War eine Zwangsversteigerung. War nur ein Bieter, war nur meine Mutter. Und dann hat die das gekauft und ist nachher mit dem Lutz und unserem Freund und Friedhelm Architekt dahin gefahren. Die hat sich ja nicht mal vorher angeguckt. Der Friedhelm hatte gesagt, kannst du kaufen. Und dann hat sie das gemacht. War auch wirklich damals relativ günstig. Und dann ist sie dahin gefahren und hat gesagt, oh mein Gott, das sieht ja schrecklich aus. Was habe ich denn da gekauft?
Aber ihr habt es euch ja vorher angeschaut, ja, mit dem Architekten, genau. Muss man dazu sagen.
Ja, genau. Und dann mussten wir halt viel investieren und das renovieren. Und das über die Jahre konnten wir immer noch Land dazu kaufen. Und so hat sich das entwickelt.
Genau, früher stand ja das Haupthaus, der obere Stalltrakt, die Halle in Kurz. Und genau. Sonst war alles grün und nichts befestigt. Genau. Ne? Also die ganzen Gebäude habt ihr gebaut, den Reitplatz angelegt, alles gepflastert, den Raunpen gebaut, den Stall vergrößert.
Genau.
Die Halle vergrößert, ne? Also
über die Jahre immer wieder was dran gemacht und dann ist es eben so, dann haben wir Pferdetraining und dann, weil es hier draußen schon schwierig war, damals Pferde zu kriegen, weil wir eben so im Off waren, dann ist auf der Equitana ein Mensch auf uns zugekommen aus Amerika, der wollte uns Quarterhouse verkaufen. Und da war der Lutz ja auch immer sehr mutig, der hat gesagt, machen wir, wir fahren dann nach USA und wir gucken mal. Und dann, das war so Anfang auch, das war in 90ern, also so, oder 80er, 85, 86, 87 fing das an, sind wir nach USA gefahren und haben Pferde gekauft, die waren damals super billig, die waren alle pleite in Texas, die hatten keine Käufer und dann haben wir angefangen Pferde zu importieren und das war ein gutes Geschäft und da haben wir auch Geld mit verdient, ne? Also hier Pensionspferde kriegten wir auch nach und nach, aber damit konnten wir uns nicht über Wasser halten. Und dann haben wir ja über die Jahre, ich muss das irgendwann mal zusammenzählen, ja, zwischen 1000 und 1500 Pferden bestimmt aus USA geholt. Wir haben Jahre gehabt, da haben wir 150 Pferde im Jahr geholt. Ne? Wir haben das ja fast 20 Jahre gemacht.
Genau, ganz intensive 90er, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber damals waren natürlich die Pferde viel günstiger. Es gab noch nicht die Ankaufsuntersuchungen wie heute, auch in Deutschland. Und der Transport war viel günstiger. Ich glaube, fast 3000 D-Mark pro Pferd von Tür zu Tür, kann man sagen.
Ja, 4 oder so. Aber damals kriegte man eine Dreidock-Tochter für 4.500 Dollar. Das war richtig teuer. 4.500 Dollar waren viel Geld da. Mhm. Oder eine Doc-Olena. Ein Doc-Olena-Hengst für 10.000 Dollar gekauft.
Das war schon teuer dann wahrscheinlich.
Das war schon teuer, genau.
Ja.
Also das war für drüben teuer. Und wenn man heute denkt, heute wird so ein Pferd was eine halbe Million kosten. Ne? Also damals waren die aber alle pleite. Die hatten alle kein Geld in Texas.
Und genau, der Transport ist, glaube ich, heute so circa bei 6.000 bis 7.000 Euro.
Ja.
Ne? Mit Quarantäne und Transport plus Zoll. Also es ist wirklich, es hat sich mehr als verdoppelt. Und früher mussten wir und auch die Kunden ja keine AKUs machen. Ihr seid ja nicht in die USA gegangen, habt 1.000 AKUs gemacht.
Ja, wir haben da mal drüber geguckt, genau. Aber das war alles nicht so schlimm und man musste auch nicht 2 Jahre haften für so ein Pferd, ne? Als gewerblicher Verkäufer. Man hatte so 6, 8 Wochen. Ich meine, wir waren immer ziemlich kulant. Aber es war halt so, wenn man von 15 Pferden 1, 2 Ausfälle hatte, die man also nicht für das Einkaufsgeld verkauft kriegte, dann konnten die anderen das ausgleichen. Also hatte man am Ende immer noch einen Schutz. Ne? Das war noch machbar. Wir haben ja auch viel an andere Trainer weitergegeben. Wenn die Pferde kamen, ging ja die Hälfte direkt an andere Trainer. Die haben die dann verkauft. Also das hat wirklich viele Jahre sehr gut funktioniert. Erst als die dann die Preise in den USA so hoch gingen und hier das Recht so geändert wurde, wurde es einfach schwierig und dann haben wir das nicht mehr gemacht. Aber da war dann auch genug Training hier in Deutschland. Wir haben mit den Kursen ja früh angefangen. Wir haben schon 96 erste Trainerkurs gegeben für die EWU. Also da haben wir mit den Sachen begonnen und das kam mir halt auch zugute, weil Ausbildung und ich bin ja Lehrerin eben, hab Lehrerin gelernt und das hat mir immer Spaß gemacht, den Leuten zu helfen und denen was beizubringen.
Genau, du bist quasi für die Ausbildung der Menschen bei uns am Hof zuständig,
genau.
Habe ich gestern so ein bisschen erörtert.
Genau.
Also nicht nur für die Auszubildenden, sondern auch für die Kursteilnehmer machst du viel Theorie, weil dir das wirklich, du hast es natürlich gelernt, aber es ist auch deine Art, so mit Menschen zu kommunizieren. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, du hast ja dann auch den Meister gemacht, ne? Und das hast du ja im Klassischen gemacht. Das sind ganz lustige Geschichten.
Ja, ich habe erstmal, dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mit Lehrerin kann ich ja hier nichts anfangen, also mache ich den Pferdewirt erstmal. Da bin ich einfach zur Prüfung gegangen, weil mir keiner damals so gut sagen konnte, was da eigentlich vorkam. Ich glaube, da habe ich so 88 oder so habe ich den Pferdewirt gemacht. Und dann habe ich mich halt belesen, habe die ganzen FN-Bücher gelesen und habe nochmal Reitunterricht genommen, klassisch. Und dann bin ich einfach zur Prüfung hingegangen und habe die ja bestanden. Mhm. Also als Quereinsteiger eben, ne? Kann man sich ja zulassen.
Alles selber angeeignet, genau.
Und dann habe ich gedacht, dann mache ich auch noch den Meister. Haltung und Service konnte ich ja nicht in Reiten machen, weil ich bin so bis AL geritten, klassisch, aber das wollte ich jetzt auch nicht weiterverfolgen. Und für einen Meister im Reiten hat sich ja nicht gereicht. Und dann bin ich eben dahin gegangen und habe die Lehrgänge gemacht und habe auch viel gelernt, muss ich sagen, über Weidewirtschaft und Pferdefütterung und so noch mehr Hintergrundwissen. Und ich habe dann die Prüfung halt schon, ja, ich musste Dressur und Springen. Ich bin auch immer Kutsche gefahren. Ich habe ja auch einen Kutschenführerschein, auch silberne Fahrabzeichen, also Bronzen und Silberne. Da habe ich erst gedacht, ich mache das im Fahren, weil die Springen war mir doch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Habe ich nie gern gemacht. Und dann wollte ich fahren und dann komme ich dahin, der vor mir gefahren war, dann waren die beiden Hengste in Adelheidsdorf. Aus dem Reitplatz durch die Hecke, über die Bundesstraße in den Acker, vollkommen durchgegangen, out of control. Das waren ja alles Hengste in Adelheidsdorf da oben.
Und Landesgestüt war das.
Und Landesgestüt, die wir da hatten zur Verfügung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann springe ich doch lieber.
Als Mutter von zwei Kindern, ja, schon.
Oh Gott, also es war auch da. Ich habe viel gelernt, aber ein Herr, der Herr Lob, das war ein ganz toller Pferdemann und mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Also da habe ich auch viel mitgeredet und viel gelernt. Aber manche von den Gestütern war schon eine andere Welt, ja. Also das war nicht so meins. Und die waren auch der Meinung, Frauen gehört eigentlich sowieso nicht aufs Pferd. Also Frauen und Hengste geht sowieso nicht. Ja, und dann haben sie mir aber einen ganz braven gegeben und mit dem habe ich das auch geschafft. Er hat den Parcours im Grunde alleine gesprungen, ich musste mich oben halten und beten, das ging aber ganz gut.
Ja, genau. Aber es war damals eine andere Welt und es ist auch heute noch diese klassische Reitweise und so, es ist doch ein ganz anderer Ansatz, ne?
Also. Ja, und als Westernreiter wurden wir immer belächelt damals, das galt nichts für die. Also die verstanden das nicht, das interessierte die auch nicht. Und die wollten das auch nicht, also die lehnten das einfach ab. Ich meine, das ist ja so ein bisschen diese deutsche Denkweise, HDV 12, hier Heeresdienstverordnung von 1912. Da ist alles vorgeschrieben und am deutschen Wesen soll die Welt genesen, nur die deutsche Reiterei ist wirklich ernst zu nehmen und die anderen reiten halt auch, aber verstehen sie nicht, wollen sie nicht, interessiert sie nicht. Ja. Ja, außer es wird ein Markt. Ja, wenn sie sehen, es wird ein Markt, dann fangen sie an, sich zu interessieren. Aber im Grunde ist da immer noch, auch bis heute bei einigen, so eine Arroganz zu spüren, ja, dass es eben keine richtige Reiterei ist.
Ja, aber das kriege ich auch noch zu spüren. Also es gibt natürlich auch Leute, die offen sind. Die Guten sind ja alle offen, weil es ja nur gutes und schlechtes Reiten gibt. Aber ja, wir Westernreiter, nach dem Motto, wir haben immer einen Hut an und machen eine ganze Woche eine Line Dance, wenn wir auf dem Turnier sind.
Genau.
Dass es auch kein Leistungssport ist. Aber auch wir, und da bist du natürlich maßgeblich ein großer Teil von, haben ja eine Ausbildungsskala, ein Ausbildungssystem. Und das hat ja die EWU mitentwickelt und du mitentwickelt, auch mit deiner Westernreitlehre, mit deinen Büchern. Ne? Aber wir machen noch kurz geschichtlich was weiter, bevor wir da hinkommen. Es gab auch die Frage hier, wie du das alles mit Kindern hingekriegt hast. Weil das ist ja schon, also ihr habt einen Betrieb zusammen aufgebaut, Pensionspferde, Verkaufspferde, Zucht habt ihr auch hinzugenommen. Und wir Kinder liefen, ich meine, wir hatten natürlich auf diesem Hof einen Ponyhof. Ne? Ihr wart immer da, ihr wart immer verfügbar. Wir hatten auch, du hattest auch oft die Dani damals, die sich mit um uns gekümmert hat. Ne? Das lief alles so Hand in Hand und alle haben angepackt und alle hatten, glaube ich, diese gleiche Vision. Hört sich das fast ein bisschen romantisch an, aber es war ja eine Sinnhaftigkeit in diesem ganzen Betrieb, den aufzubauen und alle mitzuarbeiten und anzupacken. Ne?
Ja, ich habe immer viel Hilfe gehabt, muss ich sagen. Also ich habe das ja nicht ganz alleine gemacht. Und in Afrika sagt man ja, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wir hatten halt ein Dorf hier, ne? Da waren immer viele. Da war die Christa im Büro und dann waren draußen Leute. Es waren immer Leute da, die auch mal unterstützen und nochmal helfen. Ne? Sonst wäre das auch nicht gegangen. Mhm. Also das ist, denke ich, so ein Hof ist ideale Ort, da ein Kind großzuziehen, ne? Weil du eben viele Leute um dich rum hast. Du sitzt nicht alleine zu Hause mit dem Kind.
Hier werden nochmal Leute bei uns wohnen, also Auszubildende oder generell. Und da weiß ich noch, dass die Michaela Kaiser, damals Micky Klee, die hat mir noch Geschichten vorgelesen abends und so. Ne? Also der Henning Daude ist ja bei uns, die Barbara, damals Metzger. Also es sind ja wirklich viele Westernreiter. Du hast insgesamt, glaube ich, 45 Leute schon
50 Leute schon ausgebildet
in den letzten 38 Jahren. Das ist relativ einfach zu erörtern. Solange es mich gibt, gibt es den Hof.
Ja, seit 91 bilde ich aus.
Genau, also hast du Anfang der 90er auch mit Ausbildung angefangen. Mhm. Was ja das Schöne an den Auszubildenden ist, die hat man über einen gewissen Zeitraum. Das sind natürlich junge, motivierte Mitarbeiter. Ne?
Die wollen das wirklich. Die hat man länger und da kann man eben auch das System weitergeben. Und die bringen ja auch Ideen ein. Also entwickelt sich ja immer gemeinsam fort. Auch in den Lehrgängen kommen ja immer Leute, die Ahnung haben und Ideen haben und Dinge wissen und ihr Wissen da reinbringen. Also ich finde, so ein Lehrgang ist nicht nur so, dass ich oder die Lehrgangsleiter den Leuten was beibringen. Es ist immer ein Austausch. Und wir lernen ja auch viel oder die stellen auch Fragen, mit denen man sich dann beschäftigt, wo man sich nochmal reinkniet und sich schlau macht. Und wenn man unterrichtet, muss man halt sowas durchdenken auch. Ja, dann
genau, beim Unterrichten ist ja keine direkte Kommunikation und kein Austausch. Ne? Da ist der Reitlehrer, der sein Wissen weitergibt. Aber das ist natürlich das Schöne, das Zwischenmenschliche bei den Lehrgängen, dass man auch viele nette, interessante Persönlichkeiten kennenlernt und sich treffen. Auf dem Hof treffen sich ja auch viele verschiedene, ne? Aus der Businesswelt, aus der Alternative. Also du hast ja auch eine Ausbildung beim Feldenkreis gemacht.
Ich bin Feldenkreis-Practitioner. Ich bin auch mal Linda Tellingen-Jones Team-Practitioner, habe ich auch mal gemacht. Mit der habe ich auch ein paar Jahre zusammengearbeitet und habe auch wirklich viel von der gelernt, von der Linda. Also ich gucke halt überall rein und gucke, was kann ich dafür benutzen, was kann ich nehmen in mein System. Mhm. Ich habe natürlich über die Jahre auch besser reiten gelernt, aber ich war jetzt nie so ein Top-Reiter. Ne? Ich bin da ein paar Mal Turniere geritten, habe auch ein paar Sachen gewonnen, aber ich würde mal sagen, das war damals ein Niveau vielleicht LK4, LK3 heute. Ne? Also was ich heute sehe auf der Goda, LK1, LK2. Also da bin ich nur in Teilen rangereicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war auch, also das war aber auch nicht so mein Ehrgeiz. Also genau. Turnierreiten hat mich nie so getriggert, wollte ich nie unbedingt machen. Mir war es immer wichtig, einfach Spaß mit den Pferden zu haben, das gut zu machen und das Pferd sollte möglichst dabei keinen Schaden nehmen. Das war so meine Motivation, ja.
Ich glaube, wegen Linda Tellingen-Jones heiße ich auch Linda.
Ja, oder? Genau, da war ich nämlich schwanger. Als ich den ersten Kurs mit der Linda gemacht habe, da war ich schwanger mit dir und ich war schon sehr beeindruckt von der. Also ich habe schon sehr viel gelernt und sie hat auch mal gesagt, sie wäre deine Godmother, also deine Patentante sozusagen.
Ja, sehr genau. Schön. Und Feldenkreis, vielleicht kannst du das kurz erklären für alle, die das nicht kennen. Was ist das? Und was
ja,
ist
das hier? Kommt auch über die Linda. Die Linda Tellingen-Jones hat ja auch eine Feldenkreis-Ausbildung. Der Mosche Feldenkreis war ein Israeli und der hat, soll man sagen, sein Stichwort ist immer Bewusstsein durch Bewegung. Das heißt, man hat im Körper ja viele Muster, wie man sich bewegt. Die hat man aber nicht nur im Körper, die hat man auch im Denken. Ja, man hat sehr viele Muster und oft ist man diesen Mustern gefangen. Man hat aber unendlich viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Ne, auch so ein anderer toller Feldenkreisspruch ist, eine Möglichkeit ist keine Möglichkeit. Mhm. Zwei Möglichkeiten sind ein Dilemma. Dann kann ich das eine oder das andere tun. Und erst die dritte Möglichkeit macht mich frei. Mhm. Ne, also jetzt im Körperlichen ist es so, ich habe 1000 Möglichkeiten, wie ich aus dem Stuhl aufstehen kann. Mhm. Wir benutzen aber meistens nur eine. Und manchmal macht uns dieses eine Bewegungsmuster auch krank, weil das einfach ungünstig ist für uns. Und dann ist die Idee zu gucken, wie kann ich es denn noch anders machen und noch anders und noch anders und was tut mir gut. Mhm. Das ist auch das, was mich immer fasziniert hat an der Methode. Da sagt ja keiner, du musst das so und so machen, sondern da wird gesagt, fühlt sich das für dich gut an, wie du das machst? Mhm. Wenn das nicht so ist, wie könntest du es anders tun? Mhm. Und probier einfach viele, viele Möglichkeiten aus und nimm die für dich sich gut anfühlt, die passend ist. Ja, und das ist immer die harmonisch ist, die wenig Kraftaufwand braucht, die, soll man sagen, auch so eine smoothe Bewegung jetzt im Körperlichen ist, überall, wo so ein Ruck drin ist, wo du fest wirst, wo du dich verspannst, das ist vielleicht nicht so eine ideale Bewegung für dich. Aber es bleibt bei dir, das rauszufinden, ja. Und das finde ich eigentlich, das kann man auf alle anderen Sachen übertragen, das kann man auch aufs Reiten übertragen. Mach das, wo du dich mit wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, das ist gut und das hat eine gute Qualität und das ist auch für dein Pferd gut.
Genau.
Na? Und immer Leute zu zwingen, irgendeiner Methode zu folgen, die gar nicht ihnen entspricht und ihren Zielen entspricht, ist schlecht einfach. Ja, also es engt den Menschen ein, aber eigentlich willst du mit dem, was du lehrst, den Menschen freier machen und die Möglichkeiten erweitern und den eben nicht einengen. Mhm. Ne? Und das habe ich die Ausbildung bei der Mia Segal in den Niederlanden gemacht. Das war sehr gut, das war auch eine tolle Truppe, 70 Leute waren da in dem Lehrgang. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, einmal körperlich, aber eben auch, man kann das eins zu eins auch auf alle anderen Bereiche des Lebens eigentlich ausdehnen. Ist sowieso so, diese Trennung von Körper und Geist ist für mich eine theoretische. Ja, man kann es nicht trennen. Mhm. Alles, also man merkt das auch, wenn man zum Beispiel eben andere Bewegungen macht oder sich körperlich anders fühlt, geht es einem auch anders und umgekehrt. Ne? Wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann hat man auch körperlich Beschwerden oder Einschränkungen. Und das fand ich eben eine sehr interessante Geschichte, da diese Feldenkrais-Ausbildung. Man hat sehr nette Leute kennengelernt, sehr interessante Biografien. Es waren Leute aus der ganzen Welt in dem Kurs. Jeden Morgen haben wir eine Tai-Chi-Übung gemacht, haben wir so einen Sonnengruß gemacht. Also ich habe ganz viele Sachen kennengelernt und das hat mich sehr interessiert und hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, das ist natürlich hochinteressant, weil du natürlich Leute hast, die an sich arbeiten. Ne?
Genau.
Und interessante Menschen sind ja oft die, die immer weiter an sich und an allem arbeiten. Also jetzt gar nicht auf Erfolgserlebnis, also Fakten schaffen, sondern einfach eine Entwicklung vorantreiben.
Genau,
ne?
Genau.
Und das ist das Gleiche als guter Reitlehrer oder Pferdetrainer, dass du eine Entwicklung vorantreiben möchtest. Ne?
Genau.
Und jeder hat andere Ziele und das ist auch gut so. Ne? Und da ist es dann zum Teil mittlerweile gerade im Sport sehr technisch geworden. Es wird nicht mehr hingeguckt, was braucht das Pferd, was sagt mir das Pferd, ne? Sondern im negativen Fall wird sogar ein schärferes Gegenstand benutzt, wie Schlaufziegel etc., um das zu erzwingen. Und da habe ich auch viel von dir gelernt, dass wir einfach hingucken, hinfühlen, was haben wir denn gerade, was können wir machen und was können wir auch nicht machen. Ne?
Genau.
Und da habe ich zum Beispiel diesen Sommer habe ich zwei gute vierjährige Pferde, die gut gezogen sind, sehr talentiert, die habe ich einfach nochmal im Sommer rausgeschmissen, 3 Monate. Die hätten auch weiterlaufen können, aber ich habe gemerkt, es wird nicht besser. Und bevor die negative Assoziation mit mir und dem Reiten haben und ich mir die ein bisschen vergraule, wenn man das so möchte, dann ist es besser, einfach mal Gas rauszunehmen. Und das tun viele nicht, weil das Pferd ist ja talentiert, hat ein gutes Papier und sieht so schön aus. Und das muss jetzt Leistung bringen. Und da haben wir natürlich durch deinen Ansatz und durch dein Standing auch oder generell unsere Philosophie das Glück, dass die Kunden uns da vertrauen. Und wenn wir sagen, das klappt gerade nicht, wir wollen das nicht, das Pferd will das auch nicht, dass sie dann sagen, das ist in Ordnung. Und nicht dieses Klientel, die dann so sehr auf Erfolg bedingt sind, erpicht sind, dass es jetzt unbedingt klappen muss. Ne? Aber das haben wir uns auch jahrelang aufgebaut, dass wir das so kommunizieren können, dürfen und auch das Klientel haben. Ne?
Ja, und es ist wirklich immer hinzugucken und auch in sich zu gucken und zu sagen, fühle ich mich damit wohl? Ist das gerade gut hier, was ich mache? Ne?
Ja.
Und sich da auch auf sich zu verlassen. Und da dem auch zu folgen und vielleicht nicht nur zu gucken, was will der Richter sehen, was will der Kunde haben. Dann fängt man an, vielleicht Dinge zu tun, die einem nicht gut tun und mit denen man sich irgendwann auch nicht mehr wohlfühlt. Und das finde ich, das machst du auch sehr gut, dass du da bei dir bleibst und das auch mit den Leuten besprichst und ja, wirklich auf dein Gefühl hörst. Du hast natürlich eine ganz anderen Background, weil du mit Pferden so groß geworden bist. Du hast natürlich einen unheimlich schnellen Kontakt zu so Pferden. Ne? Und denke ich, wir versuchen das ja so zu machen, dass allen dabei gut geht, die da sind. Ne? Den Pferden, den Leuten,
genau.
Ne? Das ist ja das Ziel.
Ja, und das ist ja auch ein harter, langer Weg. Ich habe ja auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen und habe mich verbogen verbunden und habe es versucht und dann ist es völlig eskaliert gefühlt. Mhm. Aber das ist ja normal, dass man Entscheidungen trifft, die auch mal falsch sind, aber daraus lernt. Das ist ja die Sache. Es ist überhaupt nichts Schlimmes, eine falsche Entscheidung zu treffen und falsch abgebogen zu sein. Wichtig ist natürlich die Erkenntnis und der Lerneffekt daraus. Ich bin natürlich ein Mensch, der sehr freudig ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist, ich habe da Gott sei Dank wenig Ängste und ich traue mich das. Aber ich bin dann mittlerweile reflektiert genug zu sagen, das war die falsche, mache ich so nicht nochmal. Aber anders geht's nicht. Sonst sage ich immer als Kind, wenn wir hinfallen beim ersten Versuch aufzustehen, würden wir immer sitzen bleiben. Das ist ja der ganz normale
Weg. Genau, das ist bei allem, was wir machen, müssen wir Dinge versuchen und dann daraus lernen. Das ist das Leben. So geht Entwicklung. Ja, und wir, auch Fehler gehören dazu. Also viele Leute sagen immer, ich will keinen Fehler machen, aber dann machen sie nichts. Aber das ist auch schon wieder ein Fehler, nichts zu machen. Ja, weil wenn ich nichts mache, kann ich mich auch nicht entwickeln.
Ja, ja.
Also Fehler kann man machen. Man sollte nur daraus lernen aus den Fehlern. Das ist halt wichtig. Ne?
Genau. Und das ist natürlich das Tolle heutzutage, dass unheimlich viele Kanäle gibt, sich Wissen anzueignen oder zuzuhören, uns fortzubilden und das dann auszuprobieren. Was natürlich nicht geht, ist, dass das Tier in unserem Bereich darunter leidet. Ne? Das sollte nicht der Fall sein. Aber alles andere kann man sagen, hat gestern so nicht geklappt, probiere es morgen so mal. Auf der anderen Seite sehe ich auch viele Leute, die bei jedes Wochenende einen Kurs bei einem anderen Trainer machen. Da muss man auch so ein bisschen seine Linie fahren irgendwann mit seinem Pferd. Ne? Ja, das ist echt...
Ich hatte einen ganz tollen Professor an der Uni, einen Philosophieprofessor, Uygur, ein Türke war das, ein Sufi, also er hing der Sufi-Religion an, ein ganz, ganz großartiger Mann. Und der sagte immer zu den Studenten, ach, Sie sind Kantianer, dann haben Sie Kant nicht verstanden. Der wollte damit sagen, wenn du so einer Sache auch so anhängst, ja, wenn du da hinterherläufst, dann hast du die nicht verstanden. Weil dann, wenn du die verstehst, kannst du die für dich in dein System einsortieren und weitergehen. Ne? Also es ist auch gut, meinem System zu folgen, aber so ein blinder Anhänger von irgendeinem Guru zu werden, führt dich auch nicht weiter, weil du dich nicht entwickelst, sondern immer nur das versuchst zu kopieren, was ein anderer macht. Und so geht's nicht. Du bist du und du kannst keinen kopieren. Ne? Du musst dir Dinge angucken, durchdenken, ausprobieren, aber dann muss im Grunde jeder seinen eigenen Weg auch ein Stück weit finden. Genau. Ne? Man kann nicht blind einem System folgen. Ne? System ist gut, also als Gerüst, aber dann muss man lernen, sich selber, bei sich selber auch zu bleiben und sich selber zu entwickeln.
Auf jeden Fall. Ja. So, die Entwicklung des Hofes. Wir waren jetzt Anfang der 90er, viele Pferde verkauft. Das hat sich dann in den 2000ern geändert, weil die ganzen Rahmenbedingungen schwieriger wurden. Und da haben wir aber auch schon, wann habt ihr mit Trainerkursen und diese ganzen Ausbildungslehrgänge angefangen?
Ja, ich glaube, die haben wir in den 90er, Mitte der 90er Jahre haben wir da schon mit angefangen. Das den allerersten Trainerkurs habe ich mit Gary Marble gegeben. Der war ja damals bei uns, der Gary, der hat lange Amarillo Horse College unterrichtet, hat also viel Erfahrung, erstaunlicherweise für einen amerikanischen Pferdemenschen in unterrichten, hatte da auch tolle Ideen. Und da haben wir dann damit angefangen. Also ich habe immer dann die Theorie gemacht und der Gary hat die Praxis gemacht. Und so hat sich das entwickelt. So haben wir angefangen, diese Kurse zu geben. Und dann ist irgendwann um die Zeit auch die EWU, hat sich der FN angeschlossen und hat sich diesem System angeschlossen und hat dieses System entwickelt. Damals war auch noch der Hans Haug da ganz maßgeblich mit, also der Mann von, oder Vater von Toni und Mann von Suse, der hat da viel mitentwickelt und die Suse hat viel entwickelt und dann hat sich das so ergeben, ne, dass sich dieses System aufgebaut hat.
Du warst mit dann in den ganzen Vorständen und hast das auch im Ausbildungsausschuss?
Ja, ich war dann erst im Rheinland und ich bin immer nicht so ein Zahlenmensch, aber ich bin jetzt glaube ich schon 10 oder 12 Jahre auch im Präsidium. Und er hat mich da eben immer für die Ausbildung stark gemacht, weil das eben mein Thema ist. Ne?
Ja, weil wenn die Menschen gut ausgebildet sind, geht es den Pferden ja besser.
Genau. Ne? Die meisten Leute stehen ja nicht morgens auf und wollen schlecht reiten, sondern die können es einfach nicht besser. Ja? Ja, ist so. Ja. Ja. Jeder will ja gut reiten. Und je besser man reiten kann, umso schöner ist es für die Pferde. Ne? Ein schlechter Reiter ist halt für die Pferde eine Riesenbelastung. Und das ist auch für mich einer der Gründe, warum ich finde, Westernreiten ist so wertvoll, weil gut Englisch reiten, ja, also gut Grand Prix reiten, ich würde mal sagen, es ist im Promillebereich, wo Leute das wirklich erreichen. Aber in der Englischreiterei wird oft von Anfang an so ausgebildet, als wollte jemand das. Ja, da will er aber gar nicht, kann er auch gar nicht.
Ja, die vergessen ein bisschen den Breitensport, ne?
Ja, und beim Westernreiten ist so, wenn ich ein Pferd gut ausbilde und ich bring dem Reiter bei zu sitzen und dem Pferd nicht übermäßig zu stören, dann kommen die beiden miteinander klar, weil die können also im Freizeitbereich auch nur mit so ein paar Hilfen auskommen. Ja, also es ist nicht so schwierig, das ist nicht so hoch aufgehängt. Und dann bleibt das Pferd happy, weil dem wird nicht viel angetan, ja, und der Reiter ist happy, weil er fühlt sich sicher und allen geht es gut.
Das, denke ich, liegt vor allem daran, dass wir zügelunabhängig reiten, weil diese ständige Verbindung zum Pferdemaul, sprich die Anlehnung bei den Klassischreitern, erfordert einen sehr guten Sitz und sehr viel Feingefühl. Ne? Und das ist wirklich schwierig. Und dadurch, dass wir ja mehr in der Vorwärts-Abwärts-Haltung arbeiten, mehr am durchhängenden Zügel, wird das Pferd weniger gestört und vorne eingerahmt und hat es dann im Freizeitbereich auf jeden Fall einfacher. Ne? Also
ja, Englisch reiten heißt ja jeden Schritt kontrollieren und beim Westernreiten heißt es eigentlich, ja, das Pferd nicht stören und das Pferd darf mitdenken. Ja? Das Pferd darf auch sich aussuchen, am Weg läuft es links oder rechts oder bleibt es vielleicht auch mal stehen, hält es mal an, guckt mal selber. Na, das kann ich dem Westernpferd, das ist so der mein Partner, mein Mitarbeiter. Ja? Aber beim Englischreiten, also nach klassischer Dressurlehre, ist es halt so, das Pferd darf eigentlich keinen Schritt ohne Kontrolle machen. Und wie du sagst, also diese Kontrolle pferdegerecht zu machen, da reitet ein Durchschnittsmensch 20 Jahre, mit einer Idee kriegt, wie das eigentlich geht. Mhm. Ja. Wobei ich denke, früher beim Militär haben die das auch nicht gemacht, es war nicht möglich. Mhm. Aber es hat sich so entwickelt. Und ich glaube eben, ein gut ausgebildetes Westernpferd kann eben auch jemand, der vielleicht mit 30 anfängt zu reiten, kann das noch lernen, gut mit diesem Pferd umzugehen. Mhm. Wobei im Dressurreiten ist es fast unmöglich. Ja, das ist so ein weiter Weg, bis man da so gut wird, dass es für viele Leute einfach nicht zu erreichen ist.
Ja, und es sind ja auch ganz andere Pferde. Das ist natürlich dieses 1,80er Gangwunder mit richtig Dampf auf dem Kessel, sprich richtig Fleiß und Power. Das kann Lieschen Müller nicht entspannt nach der Arbeit ausreiten. Nee. Ne? Also da sind unsere Pferde, sage ich immer liebevoll, wie gute E-Pferde. Ein gut ausgebildetes Westernpferd ist wirklich einfach zu bedienen. Wenn es gut ausgebildet ist, da reden wir auch von 2 Jahren guter Ausbildung. Ja, deswegen sind die Pferde auch relativ teuer, weil einfach schon jemand sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Aber das ist einfach auch ein ganz anderer Typ Pferd. Ist so ein bisschen wie so ein Windhund neben Labrador. Ne? Der Windhund will die ganze Zeit rennen und der Labrador sitzt da entspannt und wartet auf sein Leckerli. Ne? Also das ist echt... deswegen haben wir Westernreiter ja so einen Zulauf, weil viele, das ist natürlich viel mehr Hobbysport geworden, die Leute wollen entspannen nach der Arbeit und da bin ich schon der Meinung, dass es im Westernreiten deutlich einfacher ist wie im klassischen Reiten.
Ja, also die Grundlage ist besser, das sage ich auch immer in den Kursen, Reiten fängt ja im Grunde an, wenn du aufhörst, das Pferd zu stören. Ne? Und das ist ja schon ein hoher Anspruch. Ne? Ein Reiter, der oben sitzt und das Pferd wirklich nicht stört, der reitet schon echt gut. Und geschweige denn, der macht das Pferd besser. Das ist nur ganz wenigen vorbehalten. Das schafft der Normalo, schafft das eigentlich nicht, das Pferd besser zu machen. Der ist gut bedient, wenn er das Pferd nicht schlechter macht. Ja, das ist schon wirklich ein weiter Weg, das zu tun.
Genau, und da sage ich auch immer, wenn das so einfach wäre, wären wir Profis arbeitslos. Ja. Ich bringe ja auch mein Auto in die Werkstatt und das Ding in den Motor reparieren. Probiere nicht da selber ein YouTube-Video dran rumzuschrauben. Ne? Also das ist wirklich, wirklich ein weiter Weg. Und das vergessen viele. Das ist nicht 10 Ritte und auch nicht 20 Ritte, das sind ein paar tausend Ritte wahrscheinlich. Ja? Am besten auf verschiedenen Pferden.
Und auch ein gut ausgebildetes Pferd muss ich immer noch eine Menge lernen, damit ich das erhalten kann. Ne? Das heißt nicht, das läuft von alleine, die laufen auch nicht von alleine. Aber Pferde sind eben auch tolle Lehrer, ne? Weil wir eben gesagt haben, so über Entwicklung. Pferde bringen einem ja auch eine Menge bei. Und wenn man denen zuhört, dann denke ich, kann man auch eine Menge für sein Leben da mitnehmen. Ne? Mhm. Also die bringen einem bei, die Emotionen eben zu kontrollieren und überhaupt, wie man so drauf ist und im richtigen Moment das Richtige zu tun. Also es ist schon einfach spannend. Das wird ja auch nie langweilig. Ne? Bei jedem Pferd lernt man dazu. Jedes Pferd ist ein bisschen anders. Also es ist schon eine tolle Aufgabe, finde ich.
Auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall auch im zweiten Teil noch mehr drauf eingehen. Wir machen mal kurz in der Historie weiter. Lutz und du, ihr habt euch getrennt 2005. Und 2006 bin ich dann mit ins Boot gegangen. Dazwischen, in den 90ern sind aber noch Helen und Caro geboren, ne? Meine kleinen Schwestern, die waren früher immer die Kleinen. Genau. Und ich sage immer, ganz früher war der ein großer Verkaufsstall und hat ein bisschen gezüchtet und ein bisschen Pension. Als der Lutz gegangen ist, waren wir dann ein großer Pensionsstall, ein bisschen Trainingspferde und immer noch Zuchtpferde. Und jetzt hat sich das ja alles nochmal gewandelt. Wir machen weniger Pension, mehr Zucht und Pension in Verbindung mit Trainingspferden und Leuten, die Unterricht nehmen. Genau. Und Kurse sind ja auch ein großes Thema bei uns. Wir haben das ganze Jahr auch viele, vor allem diese APO-Lehrgänge mit Abschluss, das heißt Longierabzeichen, Trainerassistent, Reiterabzeichen, Trainerscheine, also wirklich die Leute systematisch ausgebildet werden. Und da bist du natürlich ein großer Teil von, auch mit in der Mitwirkung, weil du hast ja die Westernreitlehre verfasst, ne?
Genau, das kam eigentlich mit auch durch den Beruf Pferdewirt. Mhm. Irgendwann hieß es, der Beruf Pferdewirt wird neu aufgelegt, beziehungsweise das Gesetz wird neu geschrieben. Und dann habe ich gedacht, das ist unsere Chance, ein Pferde-Wirt-Western-Reiten zu kreieren. Na, unsere Lehrlinge sind ja dann schon bei Zucht und Haltung auch Western geritten in den Prüfungen. Und dann gab es dann, werde ich nie vergessen, irgendwo, ich glaube in Gießen oder in Göttingen, ich weiß nicht mehr, irgendwo haben die sich getroffen, die ganzen mit, also von der FN und von der Kammer, von der Landwirtschaftskammer, die ganzen Mitwirkenden, die so ein Gesetz auf den Weg bringen. Und dann habe ich gesagt, ich fahre dahin.
Ohne Einladung oder mit Einladung?
Ja, also ich habe dann gefragt, kann ich da hinkommen? Und dann hat der eine gesagt, ja, von der Kammer, der Mann hat, kommen Sie ruhig. Hm. Und dann habe ich einen Tag vorher einen Anruf gekriegt und dann hieß es, nee, Sie können da nicht hin. Und ich bin da einfach hingefahren, trotzdem hingefahren. Ich habe gedacht, diesen Anruf habe ich nicht entgegengenommen, ich bin einfach gefahren. Und dann bin ich da aufgeschlagen und haben sie alle dumm geguckt. Und dann hieß es, ja, Westernreiten, ja, das ist ja so eine Randgruppe, das interessiert ja keinen. Und ich hatte mich aber vorbereitet. Die FN hatte nämlich eine Ipsos-Studie gemacht, ich glaube 2001 war das, und hatte mal so den Markt eruiert im Pferdebereich in Deutschland. Und nach dieser Studie, die also von der FN in Auftrag gegeben wurde und bezahlt wurde, hatten 200.000 Leute Interesse am Westernreiten. Es gab, glaube ich, ungefähr 30.000 Westernreiter, aber das Interesse war sehr, sehr groß. Sehr viele Leute haben gesagt, sie haben da Interesse dran. Also bei einer Gesamtzahl folgen, glaube ich, 1,4 Millionen oder so Reitern. Und ich habe mir diese Studie, habe ich mir damals auf der Equitana gekauft, die wurde da auch vorgestellt. Und dann habe ich die ausgedruckt, diese Seiten, ja, die das Westernreiten betrafen. Dann habe die da mit zu der Versammlung genommen, weil ich dachte, es kommt sowas. Mhm. Und dann hieß es, ja, also Westernreiten können wir leider nicht machen. Da gibt es ja überhaupt keine Leute, die Interesse haben. Warum sollen wir da Leute für ausbilden? Und dann habe ich gesagt, da gibt es eine Studie zu, die sagt, dass also fast ein Fünftel der Reiter Interesse am Westernreiter haben, Westernreiten haben. Dann habe ich gesagt, ja, was ist das denn für eine Studie? Und dann sagt er, gucken Sie mal hier, das ist die Ipsos-Studie der FN. Das hatten die mal geflissentlich überlesen.
Fakten.
Ja, und da konnten sie natürlich nichts sagen. Und dann bin ich auch zu jeder Sitzung, die der liebe Gott da hat werden lassen, bin ich hingefahren, weil ich immer Angst hatte, wenn ich da nicht bei bin, kicken die uns da wieder raus. Ja, weil am Anfang kam schon Gegenwind. Dann muss ich allerdings auch sagen, dann gab es auch Leute bei der FN, die haben es dann schon unterstützt und haben geholfen. Und ganz spät ist auch die DQA noch mit eingestiegen, mit Thorsten Heyer, und hat das dann mit unterstützt. Und dann waren wir auch dabei und dann haben wir es ja auch hingekriegt.
Genau, Spezialreitweisen, Westernreiten. Da gibt es auch die Gangpferde noch.
Ne? Genau, unter Spezialreitweisen fallen die Gangpferde und die Westernreiter. Und es war mir einfach ein Anliegen, diesen Beruf zu kreieren, weil ich eben erlebt hatte, dass wir Leute hier ausgebildet hat, nur Leute bei uns im Stall geritten sind, und dann sind die später in die USA gegangen und haben da ja dieses Futurity-System durchlaufen und haben dann auch in Deutschland viele gearbeitet und hatten null Abschluss. Die Leute, also jungen Leute, hatten keinen beruflichen Abschluss, die hatten keine Absicherung, die haben ewig Praktika in Betrieben gemacht, waren nie angestellt, waren nie krankenversichert. Und ich habe gesagt, wir müssen das mal auf richtige Füße stellen, dass die Leute auch einen Beruf daraus machen können und auch eine Absicherung haben über eine Berufsgenossenschaft, wenn die einen Unfall haben, dass das abgesichert ist und. Mhm. Ne? Und ja, da bin ich auch, muss ich sagen, das kann ich mir auch wirklich echt auf die Fahnen schreiben, mit Unterstützung der ganz besonders von Heinz Montag und der EWU. Mhm. Mich hat da sonst keiner unterstützt, aber die haben dann irgendwann meine Fahrtkosten wenigstens getragen, ja, die EWO, und hat mich da unterstützt und hat mir auch immer Rückendeckung gegeben. Und dadurch haben wir es dann auf die Beine stellen können, ja.
Genau. Also ich habe noch, ich glaube, ich habe 2004 oder 2005 meinen Abschluss gemacht in Service und Haltung, weil als Westernreiter klassisch reiten war utopisch, ich war kein klassisch Bereiter. Und dann musste ich dann in Service und Haltung, Service Zucht und Haltung war es damals
Zucht
noch.
Und Haltung.
Zucht und Haltung. Und jetzt haben sie alles aufgespalten. Und ich glaube, Caro war dann einer der ersten, zweiten Jahrgänge, meine kleine die Schwester Caro, die das machen konnte. Ich glaube, 2006 oder 2007 ging das dann los, dass der Ausbildungsberuf, oder wann
war
das?
Nee, 2011.
2011
war der erste Westernreiter, ja, lang, genau.
Genau. Und dafür hast du dann die Westernreitlehre verfasst, oder?
Genau,
und
dann hieß es ja, wenn man so eine Prüfung macht, ja, dann müssen, weil das war ja alle, nirgendwo war irgendwas festgeschrieben. Das ist natürlich das Problem, dass ein Prüfer was fragt und der Prüfling antwortet und dann sagt er, nö, das stimmt nicht. Und da kannst du ja gar nichts gegen machen, wenn du keine Grundlage hast. Und dann hieß es also jetzt, wenn sie das da machen, so einen Beruf machen, muss es aber irgendeine Grundlage geben. Und dann haben wir uns ja auch hier im Trainer-A-Kurs und der Kai hat mir sehr geholfen, der Kai Wienrich, mit verschiedenen Trainern zusammengesetzt und dann habe ich das quasi gesammelt. Mir war es aber wichtig, auch das offen zu halten, ja, dass das nicht so festgeschrieben wird wie bei der FN, aber dass wir schon eine Grundlage haben. Und habe ich einfach das Wissen gesammelt, was wir hier so hatten, haben dann auch diese, also die Ausbildungsskala analog zur FN, aber mit einigen Änderungen eben entwickelt. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass man das eben auch mal durchdacht hat. Ich meine, wenn auch mal gesagt wird, das Western hat natürlich auch eine Tradition. Ne? Ich meine, das ist ja nicht ganz neu. Aber es ist so, dass diese Tradition halt viel offener war. Also auf den Ranches, die eine Ranch tritt ein bisschen so, die andere so. Da gab es eben verschiedene Wege und die soll es ja auch weitergeben, aber dass wir so einen kleinsten gemeinsamen Nenner da im Buch festgeschrieben haben. Und dann habe ich das eben für die FN geschrieben.
Das war wann?
Ja, ist eine gute Frage. Wann war das? Das muss so um die Zeit gewesen sein. Ich muss mal ins Buch reingucken. Ich meine, das war auch so 2004, 5, 6, so um den Dreh habe ich die geschrieben.
Genau, das war dann die Westernreitlehre, der erste Teil.
Genau, der erste Teil. Also die Grundlage für die Ausbildung im Grunde.
Und das wird ja auch in allen Trainerscheinen und Pferdewirtprüfungen wirklich viel benutzt. Ne? Ja. Und da steht es halt reingeschrieben, was es ist und wie es aussehen soll, aber eben nicht so extrem in eine Form gepresst, wie es gemacht werden muss.
Genau,
musste.
Nicht nur einen Weg. Ne? Genau. Das ist mir immer wichtig. Es gibt immer verschiedene Wege und letzten Endes ist immer wichtig, was kommt raus? Ist das gut, das Ergebnis? Also geht es dem Pferd gut? Klappt das alles? Dann ist das ein gutes System. Es gibt eben verschiedene Pferde, verschiedene Wege, verschiedene Ziele, verschiedene Reiter. Ne? Also dieses ganz starre Festschreiben möchte ich nicht. Ne?
Ja, sehr schön. Vielleicht willst du noch kurz, ich habe ja auch Fragen an die Community gestellt, wenn man das so nennen möchte, und da war eine Frage, wie sieht ein Alltag bei dir aus?
Ja, mittlerweile bin ich ja so wirklich immer in Frühteilzeit, muss man so Altersteilzeit. Ich stehe morgens auf, checke meine Mails, gehe in Betrieb, gehe ins Büro, mache da die Büroarbeit, also Backoffice, Buchführung, Rechnungen bezahlen, Sachen organisieren. Dann gucke ich eben im Betrieb, läuft alles, ist alles gut. Dann unterrichte ich ein bisschen, gebe ein bisschen Reitunterricht, unterrichte mit die Lehrlinge. Ja, im Grunde ist so ein bisschen mein Job, den Laden einfach zusammenzuhalten. Ne? Alles so, was die anderen nicht machen wollen, auch zum Teil, was meine Töchter nicht machen wollen.
Das stimmt. Ne? Ja, das also, sind natürlich, wir haben mittlerweile, wir haben mal 4 bis 5 Auszubildende, wir haben eine Meisterin angestellt, 200-400-Euro-Kräfte angestellt, so in hausmeisterlichen Tätigkeiten. Es ist schon, wir haben um die 100 Pferde bei uns, ne? Ja. Also um die 25 eigenen, 25, 30, je nachdem wie viel Nachzucht. Also es ist auch viel mit Excel, viel Daten, viel Fakten, viel Zahlen. Ne? Also es ist wirklich...
Alles zusammenhalten. Und das ist eben der Job in der ersten Linie, einfach alles zu beobachten. Aber ich bin auch froh, dass ich eben so viele Helfer habe und dass das so gut läuft und dass mich andere Leute da unterstützen. Weil ich finde, den Beruf kann man auch nur 40 Jahre machen, wenn man nicht jeden Tag 12 Stunden arbeitet. Ich fahre ja auch meinen Urlaub. Ich fahre mal nach Texel, ich treffe mich mal mit Freunden, ich fahre mal mit dem Fahrrad durch die Gegend, ich mache mal andere Dinge. Das muss möglich sein, weil sonst brennst du aus. Das macht auch nur Freude, wenn du eben dich auch mal erholen kannst. Ne? Gestern war ich gerade mit einer Freundin essen, deren Mann auch so 70 Stunden in der Woche arbeitet und mittlerweile kaputt ist. Also das ist einfach auch Selbstfürsorge, dass man guckt, dass es einem selbst auch noch dabei gut geht. Ne? Wenn einen das auffrisst, hast du irgendwann keine Freude mehr daran, das zu machen.
Ja, da muss man natürlich sagen, dass wir so ein tolles Team sind. Also du, dann meine Schwester Caroline, die jetzt auch schon seit langem im Betrieb arbeitet, die hat nach der Lehre, dann ist halb Teilzeit angestellt bei dir, das heißt halt halb selbstständig. Dann haben wir noch unsere Meisterin Steffi, die seit 30 Jahren bei uns arbeitet. Und dann haben wir immer wirklich auch sehr motivierte, gute Auszubildende, die wir uns ja auch Gott sei Dank aussuchen können, trotz der engen Lage heutzutage mit Bewerbungen. Und da sind wir einfach ein super Team und ergänzen uns alle, unterstützen uns alle. Und dann kann der eine in Urlaub und der andere in Urlaub. Da haben wir schon den Vorteil, dass wir so ein großes Team sind. Das können viele Betriebe natürlich nicht.
Die Christa, die ist mittlerweile auch, weiß ich, 30 Jahre im Büro. Jeden Tag sagt die, da fehlt Geld in der Kasse. Wer hat Geld aus der Kasse?
Oder die Tankquittung läuft, sie nervt mich im positiven Sinne.
Wo sind deine Mastercard-Abrechnungen?
Also es ist wirklich ein großes Rad zu drehen, um das alles so... Aber dadurch haben wir alle Freude an diesem Job, ne? Und dadurch sind wir auch alle hoch motiviert, weil es ist natürlich trotz alledem ein Job, ne? Den wir auch machen müssen, wenn es regnet und wir müde sind. Aber wir haben wirklich diese Erholungsphase und können alle in Urlaub und kriegen das, glaube ich, trotzdem sehr gut mit der Work-Life-Balance hin, ne?
Ja, das ist wichtig. Man kann nur einen guten Job machen, wenn man sich auch mal erholt. Also das sehe ich bei vielen, gerade auch im Pferdebereich, dass sie das nicht tun oder dass sie auch meinen, sie wären unabkömmlich. Ja? Mhm. Aber ich meine, ein Pferd kann ja eine Kohle kriegen, ob ich im Büro sitze oder auf Texel sitze. Ich kann das nicht verhindern. Ne? Mhm. Und ich bin auch nicht unabkömmlich. Das, was ich kann, können auch andere. Ne?
Also, Gott sei Dank haben wir solche Mitarbeiter, wo das geht. Ne? Manche haben die ja leider nicht. Das ist ja Fachkräftemangel, auch im Pferdebereich hört man sehr viel, dass man loyale, authentische, fachkompetente Mitarbeiter hat, denen man auch was zutraut, ne, die das Pferd in die Klinik fahren können, die es erkennen. Wir haben ja in dem Sinne keine klassische Misthilfe. Wir haben nur Leute bei uns arbeiten, die sehen, oh, dem Pferd geht's gerade gut oder nicht. Ne?
Ja, das muss man sagen. Also auch die Steffi, die schon 30 Jahre da ist, hat da einen großen Anteil dran. Ne?
Ja, das ist unsere Krankenschwester, sag ich schon, Hebamme. Immer wenn irgendwas ist, frage ich dich oder Steffi, weil auch da seid ihr viel erfahrener wie ich. Ja. Und das ist toll, dass man da so Ansprechpartner hat, ne, und sich gegenseitig unterstützt.
Ja, die ist sehr zuverlässig und kümmert sich. Und so Menschen sind total wichtig. Ne? Und so einen Betrieb kannst du nicht alleine machen. Du musst Menschen um dich rum haben und die musst du auch fördern und unterstützen, die da eben auch viele Dinge können, ja. Man kann es nicht alles selber. Ne? Dann brauchst du einen Steuerberater, du brauchst andere Dinge für andere. Das ist überhaupt eine Sache, die finde ich wichtig. Wenn ich was nicht weiß, muss ich mir Beratung holen. Mhm. Ob das Coaching ist, ob das psychologische Unterstützung ist, ob das eben im finanziellen Bereich, so ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, ne, das ist was, das habe ich aber auch von meinen Eltern gelernt. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du was nicht weißt, musst du dir das Wissen einkaufen. Mhm. Und das muss man wirklich tun. Ne? Wenn man denkt, man kann nur alles selber und man ist selber der Beste, dann brennst du irgendwann aus. Ne? Da muss man sich einfach Hilfe holen. Das ist immer gut, das zu tun.
Das stimmt. Also als Profi weiß man eigentlich, dass man für andere Teile, wo man nicht Profi ist, Profis braucht.
Genau.
Und die muss man auch bezahlen. Also von richtigen Profis kriegt man relativ wenig Ratschläge umsonst und das ist dann am falschen Ende gespart.
Genau,
ne? Also
das ist gut investiertes Geld, wenn man sich da einen guten Rat holt. Ich meine, die Entscheidung trifft immer noch selber, aber mal andere drauf gucken lassen und mal sich von anderen Input holen, ist immer eine gute Sache auf jeden Fall.
Ja. Da hast du dich ja auch ein Leben lang fortgebildet. Auch jetzt, du bist ja sehr belesen und liest viel und bist ja immer noch dran, dich
Ich finde, Leben ist Lernen. Ne? Leben ist eine Schule und alles, was du lernst, ist gut. Und ich habe den eben auch so systemischen Coach so eine Ausbildung gemacht und da sind auch wieder Sachen, die kann ich gebrauchen. Also mich interessiert es immer zu lernen.
Ja, das ist eigentlich noch nicht gestillt, der Hunger danach. Ne? Das ist, glaube ich, ein Leben lang.
Das
ist
solange das Hirn funktioniert, kann ich das machen.
Ja. Dann noch so ein bisschen als Abschlussfrage für den ersten Teil. Gibt es ein besonderes Pferd in deinem Leben, was dich geprägt hat? Und wenn ja, warum?
Ja, also diese Dasher natürlich, mein allererstes Pferd, weil ich eben gemerkt habe, ich kann gar nichts. Die war sehr hochblütig, die hatte viel Vollblut und ich habe viel gelernt von der, weil ich eben, ja, die hat mir sehr unmittelbar auch immer Rückmeldung gegeben. Dann muss ich sagen, hatte ich eine Trakehner, mal Vollblutstute, da bin ich mal ein bisschen Distanzen geritten mit der, die Valeska. Die war hochsensibel und da habe ich auch sehr viel von gelernt. Weil die eben auch, die verzeihte überhaupt keine Fehler. Da habe ich ein paar Fehler gemacht, dann hatte ich irre Probleme damit. Mhm. Aber das ist auch eine Sache, muss ich sagen. Für mich war das immer so, wenn ich da so Probleme hatte, war mir immer klar, ich muss gucken, wie ich die löse. Mhm. Ich muss an mir arbeiten, ja. Und dann habe ich mir auch Hilfe geholt und habe Reitunterricht genommen und habe andere Leute gefragt. Aber da habe ich, also am meisten habe ich wirklich von diesen Pferden gelernt, die vermeintlich schwierig waren, wobei nicht die Pferde schwierig waren, sondern ich nichts konnte, aber dadurch wurden die Pferde schwierig und die haben mir was beigebracht. Und ja, es gibt einfach Pferde, da macht's Klick und da kriegst du eine ganz tolle Beziehung zu und da bist du eng und es gibt auch Pferde, wo es eben nicht so ist. Es gibt auch Pferde, also gerade ich würde mich so als halben Amateur bezeichnen, ja, ich weiß vielleicht viel, aber ich kann nicht so viel wie ein Profi. Es gibt Pferde, wo ich immer mich unwohl drauf gefühlt habe oder so Vorbehalte hatte oder einfach keinen Kontakt so gekriegt habe. Und ich denke, das muss man als Amateur auch einfach respektieren. Ja?
Dass es dann nicht passt.
Dass es einfach nicht passt, ja. Mhm. Und andere Pferde, die vielleicht so, also die Valeska war ja eigentlich wirklich schwierig, aber ich habe einfach einen super Draht zu dem Pferd gehabt. Wir haben uns einfach super gemocht, ja. Und ich denke, das ist ja ein Individuum, das ist ein Lebewesen und da kann man sich nicht von frei machen, ne? Dass man so Pferde hat. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie teuer das Pferd war oder wie toll das Pferd war, sondern dass man einfach so eine Ebene findet, wo man einen Bezug zu dem Pferd kriegt.
Ich habe gestern noch einen Podcast von WeHorse gehört und da ging es darum, auch um schwierige Pferde. Und es ist ja ein Unterschied zwischen Symptom und Ursache. Und nur weil man Symptome abstellt, ist die Ursache noch nicht behoben. Wenn ein Pferd wirklich Angst hat und durchgeht, dann ist das Durchgehen das Symptom. Aber warum ist es durchgegangen? Nur beim nächsten Mal das Durchgehen verhindern, löst nicht das Problem, dass man übernächstes Mal wieder durchgehen möchte. Ne? Und da kommen wir auch im zweiten Teil zu. Du hast ja ein Buch mit Alfonso verfasst, das wirklich viel um Timing, Gefühl und um Fachwissen geht. Weil wenn ich Fachwissen habe, kann ich dem Pferd helfen. Und das geht auch im Breitensport. Deswegen müssen die Leute sich fortbilden. Und deswegen, du bist ja eine sehr gute Reitlehrerin und sehr, sehr stark in Theorie. Du reitest auch gut. Aber du sagst ja selber, du bist stärker in der Theorie. Aber du beherrschst die Theorie und du hast die Gabe, es den Leuten zu vermitteln und sie anzustoßen, drüber nachzudenken. Ne?
Ja, das finde ich oft zum Niederknien, wie schnell die Pferde drauf reagieren. Mhm. Sobald die Leute sich verändern, verändert sich das Pferd. Mhm. Das geht unheimlich sofort.
Wirklich. Also Pferde sind ja hochempathisch, was man dem so gar nicht zutraut, diesem Riesentier. Ne? Also die kriegen ja Schwingungen mit, da bist du noch 5 Meter entfernt. Also
je länger ich das mache, umso mehr denke ich, wie intelligent Pferde sind, auf ihre Art und Weise. Mhm. Sind natürlich, die können nicht rechnen und schreiben, aber die können viel mehr wahrnehmen, als wir oft so wahrnehmen. Ja, die reagieren so unmittelbar. Also die sind schon wunderbare Lebewesen, wirklich. Und da muss ich sagen, gibt ja dieses tolle Buch von dem Horst Stern, wie verdient man sich die Sporen oder so verdient man sich die Sporen. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr am Markt, aber das kann ich nur empfehlen. Und da beschreibt er eben auch, dass oft Reitlehrer auch ärgerlich werden. Und das geht, muss ich sagen, das muss ich mich manchmal auch zusammenreißen, weil ich sehe, das Pferd macht Angebote, das Pferd versucht und die Leute begreifen das nicht und sind vielleicht sogar ungerecht, ja, werden rabiat, obwohl das Pferd gerade verzweifelt versucht, sie zu verstehen. Ja.
Genau, die Lösung sucht und der Druck wird sofort erhöht und das Pferd hat gar nicht der Zeit, die Lösung zu finden. Ne? Sprich, falsche ignorieren, richtige belohnen. Und das fällt ja ganz vielen Leuten schwer. Ne?
Genau, und lassen. Ne? Die Pferde auch mal lassen, mal spüren, gar nicht immer so viel agieren und erst mal gucken, was ist denn da überhaupt. Ne?
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort zum ersten Teil. Aber wie heißt das englische Buch, von dem du so absolut überzeugt bist, was ich halb gelesen habe, über diese Dame, die auf Delfine trainiert hat?
Ach so, Don't Shoot the Dog,
Karen Fryer. Das ist eine Buchempfehlung deinerseits, ne?
Ja, genau. Das, also am besten, das heißt, ist auch ins Deutsche übersetzt worden, das heißt irgendwie Hunde, weiß ich nicht mehr, Hunde erziehen. Aber also ich kann es nur im Englischen empfehlen, Don't Shoot the Dog. Weil das eben über Lernen viel erzählt. Das war so eine Delfintrainerin, die hat eben Delfine mit dem Pfiff werden die ja trainiert. Also der Pfiff und wenn der Pfiff kommt, kriegt der Delfin einen Fisch. Und so installiert sie über diesen Pfiff ein Lob. Und wenn der Delfin irgendwas gut macht, dann pfeift sie oder besser macht. Und das hat der Alfonso mir damals empfohlen. Das habe ich damals auf Alfonsos Hinweis hin gelesen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Buch über Lernen und auch über Erziehen oder Trainieren. Mhm. Und das lese ich auch immer wieder drin. Das ist eine tolle Frau. Die hat wirklich sehr viel verstanden, wie Lernen funktioniert bei Tieren, letzten Endes auch bei Menschen. Wir machen auch das, wo wir Erfolg mit haben. Und das, was keinen Erfolg bringt, hören wir auf. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Aber wir sind ja auch Tiere letzten Endes.
Ja, Lernen ist Lernen, ne? Also Training ist ja eine Form von Lernen.
Genau. Und
das ist, glaube ich, auf jedes Lebewesen übertragbar.
Genau.
Super, dann würde ich sagen, perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Und ich werde auch dieses Buch einfach in die Bio machen, dann können die Leute auch aufklicken. Super, vielen Dank. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Stroll Horse Talk.